NDR Kultur. Kulturforum.
Hören Sie heute: Und als ich aufhörte, blieb tiefe Stille. Der Schriftsteller Ernst Kreuder über die Bombennächte. Ein Feature von Jochen Stöckmann.
Achtung, Achtung! Hier ist der Befehlsstand der 1. Flak-Division. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Wir kommen wieder.
Eine anonyme Stimme unterbricht die Stille in Luftschutzbunkern und Kellern. Der unaufgeregte militärische Ton soll beruhigend wirken, verstärkt aber nur die quälende Ungewissheit zwischen den Bombeneinschlägen. Seit die Alliierten Ende 1942 mit Großangriffen auf deutsche Städte begonnen haben, werden die lakonischen Ansagen zur Luftlage per Drahtfunk im ganzen Reich verbreitet. Jeder hört sie. Jedem brennt sich das monotone Tick-Tack des Lautsprechers ins Gedächtnis ein. Im historischen Rückblick aber, mit der Endlosschleife alter Kinowochenschauen in den Geschichtssendungen des Fernsehens, wird die kollektive Erinnerung ganz anders geprägt.
Hier ist der Kameradschaftsdienst des Großdeutschen Rundfunks.
Ob 50 Jahre nach Kriegsende, zum 60. Jahrestag von Stalingrad oder als eingängige Illustration eines kriegshistorischen Themas, von den Bildschirmen her übertönt die markige Siegesfanfare des offiziellen Wehrmachtsberichts längst wieder alle Geisterstimmen aus dem Luftschutzkeller. Als hätte er so etwas geahnt, stemmte sich bereits in den frühen 50ern ein Schriftsteller gegen das Vergessen und Verdrängen der Bombenopfer. Im Rundfunk bot Ernst Kreuder gleich zweimal, im Herbst 1953 und dann im Dezember 1954, sein literarisches Können auf, um seinen Landsleuten die verschütteten Szenen des Luftkrieges wieder ins Bewusstsein zu rufen.
Auch das Türenlose, Bodenlose war einmal Haus, hat schon mehr Höhlen als Mauern und ist aufgerissen von unten bis vorn und von oben bis hinten. Und das Haus möchte endlich unter sich stürzen, Geröll zu Geröll, sich in den Kellern begraben. Aber danach fragt jetzt niemand. Nach euch wird man auch nicht mehr fragen.
Es war durchaus kein Unbekannter, der da vor 50 Jahren im Landesfunkhaus in Hannover vor die Mikrofone des Nordwestdeutschen Rundfunks trat und aus seinem Roman Agimos oder die Weltgehilfen las. Ernst Kreuder, Jahrgang 1903, hatte für seinen Roman Die Gesellschaft vom Dachboden eben den Georg-Büchner-Preis erhalten, war befreundet mit Schriftstellern wie Hans-Henny Jahn und Karl Krolo, pflegte einen literarischen Briefwechsel mit Gottfried Benn und Thomas Mann. Seine eindrucksvolle Erinnerung an das Unheil des Luftkriegs war durchaus kein Einzelfall. 1953 bereits hatte er aus dem Roman »Herein ohne anzuklopfen« gelesen. Eigentlich eine Groteske über die Flucht vor der bundesdeutschen Wirklichkeit ins Irrenhaus. Aber auch daraus wählte der Autor ganz bewusst eine Szene mit Erinnerungen an Bombennächte im Bunker. Das kann kein Zufall gewesen sein bei diesem Vortragskünstler, der in Hannover mit Genugtuung feststellte:
Als ich aufhörte, blieb tiefe Stille. Sie hatten offenbar noch nicht genug.
Der leidenschaftliche Erzähler Kreuder hatte seine Zuhörer dort, wo er auch die Leser haben wollte. Gebannt, irritiert, aus der Bahn geworfen. Und der Feuilleton-Reporter der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung berichtete am nächsten Tag:
Dass gestern der Krieg, der nächtliche Bombenangriff ist in dem Ausschnitt, den der Autor gab, wirklich und doch überhöht, so gegenwärtig, dass man mit kalten Gliedern und dem eisigen Prickeln des Entsetzens auf der Haut zuhörte.
Schwarz auf weiß ist der Publikumserfolg dokumentiert. Aber die Zeitungsartikel von damals verstauben längst in den Archiven. Auch die Tonbänder im Rundfunkarchiv werden nur noch selten aus den Regalen genommen. Kreuders Romane kommen schon lange nicht mehr an. Da mag auch niemand an ein Hörbuch denken. Und doch wäre eine Renaissance dieses eigenwilligen Autors an der Zeit. Mit seinem magischen Realismus, mit dem virtuosen Nebeneinander fantasietrunkener Fiktion und prosaisch nüchterner Alltagsschilderung sorgte Kreuder nach 1945 für Wahrhaftigkeit in der Literatur. Er sah angesichts zerstörter Städte und zerrütteter Seelen sehr viel tiefer, beobachtete sehr viel genauer als die meisten Vertreter der sogenannten Trümmerliteratur. Die nämlich sollen sich herumgedrückt haben um das wichtige und brennende Thema der Bombenopfer. So hat es Ende der 90er Jahre W.G. Sebald, der scharf analysierende Essayist und einfühlsam melancholische Schriftsteller, in seinen vielbeachteten Zürcher Vorlesungen behauptet.
Die Großangriffe ab 1942, 1943 begann sich das zu entwickeln, sodass also die gesamte Nation mindestens ein halbes Jahrzehnt und natürlich auch weit in die Nachkriegszeit hinein noch gelebt hat in einer physischen Umgebung der Zerstörung. Und es ist irgendwie erschütternd zu sehen, dass das in diesen Büchern, obwohl sie insgesamt unter dem Titel der Trümmerliteratur bekannt geworden sind, eigentlich nicht verzeichnet steht.
Die deutsche Nachkriegsliteratur war völlig unfähig und zumeist nicht einmal willens, das Grauen der Bombennächte wiederzugeben. So lautete Sebalds vernichtendes Urteil, dem eine aufgeregte Luftkriegdebatte folgte. In deren Verlauf konnte ein erfolgreicher Newcomer wie Maxim Biller, einem Schriftsteller von Rang, sentimentale Verlogenheit und die Vernachlässigung der zivilen Kriegs- und Bombenopfer vorwerfen. Billers provozierende Attacke galt Heinrich Böll, der moralischen Autorität der Nachkriegsjahre. Sebald immerhin hatte den ehemaligen Frontsoldaten Böll und dessen Roman »Der Engel schwieg« von seinen Vorwürfen ausgenommen. Ernst Kreuder allerdings wurde in diesem heftigen Streit Ende der 90er Jahre nicht einmal erwähnt, weder positiv noch negativ. Dabei hätte Sebald, der im Dezember 2001 bei einem Autounfall tödlich verunglückte, in Kreuder einen Seelenverwandten entdecken können. Denn auch diesen verspäteten Nachkriegsschriftsteller, der unter den Nazis aus gutem Grunde literarisch nicht zum Zuge kam, war es um Randgestalten der Geschichte gegangen, um glücklich gescheiterte Existenzen, um die poetische Verfremdung einer oberflächlich intakten Realität. Ein literarisches Programm also, das Sebald in seinen Erzählungen über die Ausgewanderten oder in dem Prosabericht »Die Ringe des Saturn« ganz ähnlich anging. Nun aber ließ er in der Luftkriegdebatte neben der rühmlichen Ausnahme Heinrich Böll nur noch Hans-Erich Nossack gelten, der bereits 1948 in seinem nüchternen Bericht »Der Untergang« den Feuersturm von Hamburg und vor allem die schrecklichen Folgen mit schmerzhafter Präzision geschildert hatte.
Insgesamt ist es ein sehr ernsthaft gemachter Versuch, die Sache so nüchtern zu sehen und zu beschreiben und so viel als möglich zu überliefern von dem, was er gesehen hat. Was ihm wahrscheinlich auch deshalb möglich war, weil er durch eine seltsame Fügung an dem Wochenende, an dem Hamburg zerstört war, mit seiner Frau in der Lüneburger Heide war und das aus der Entfernung mit ansah. Das heißt, die Leute, die unmittelbar damit betroffen waren, waren wahrscheinlich in einem Grade traumatisiert, das es unmöglich gemacht hat, irgendetwas zu diesem Thema zu sagen.
Der Schriftsteller und Soldat Ernst Kreuder aber war unmittelbar betroffen und nicht wenig traumatisiert. Nach 5 Jahren als Flak-Kanonier, so wird er sich später mit bissiger Ironie erinnern, sei er aus der Kriegsgefangenschaft gekommen und an seinen Schreibtisch in einer alten Mühle bei Darmstadt geschlichen.
Ich kam zurück, wohlversehen mit Hungerödem, Zahnverfall und einer Bombenpsychose.
Auf dem Schreibtisch lag ein angefangenes Manuskript, der Roman »Die Unauffindbaren«, an dem Kreuder inmitten einer Diktatur der Massenmörder und banditenhaften Saalredner nur heimlich hatte arbeiten können. Viel Freiraum ließ ihm das Regime nicht, wie seine Frau Irene berichtet.
1940 wurde Ernst eingezogen. Als 37-Jähriger und ganz unsportlich, wie er war, hat ihm das furchtbar zu schaffen gemacht. Er kam zu einer Feldbatterie und wurde am Geschütz ausgebildet. Später saß er in Dortmund gegenüber von dem einzig wirklich bombensicheren Bunker. Das Schlimme war, dass sie am Morgen nach den Angriffen die Leichen aus den Kellern holen mussten. Den ganzen Krieg über schrieb Ernst mir täglich einen Brief über das, was er las, wie es ihm ging und was seine Gedanken waren.
Die Erinnerung an diese Zeit im Flakbunker fiel Kreuder nicht leicht. Oft war sie nur um den Preis eines fürchterlichen Bierrausches zu haben. Das zumindest kann man den autobiografisch gefärbten Szenen entnehmen, die der Autor Ende 1953 aus seinem Roman »Herein ohne anzuklopfen« vortrug. Es war die Zeit des anbrechenden Wirtschaftswunders. Und im Funkhaus Hannover tischte der versierte Erzähler nicht einfach nur Erinnerungen auf. Kreuder analysierte die Wirkung des Alkohols auf bierselig dumpfe Stammtischrunden, die trotz aller Verdrängung unangenehmer Kriegserlebnisse in einer unerwarteten Stunde der Wahrheit enden konnten.
Noch eine Flasche Exportbier vergessen, trinken, das Flüstern vergessen, das Flüstern löschen mit diesem schaumigen, messinggelben Gerstenwasser, Brauereiabfüllung, Ehrenpreis 1874 für das absolut beste Bier, eine Art Ritterorden mit roten Schleifen. Und nach 3 Flaschen kam er in Fahrt, und nach 4 Flaschen nahm ihn die Strömung mit, und nach 5 Flaschen hielt er Reden, laut, selbstgefällig, prahlend. Großspurig riskierte er die dicke Lippe, während er tagsüber verschlossen und finster den Leuten aus dem Wege ging. Jetzt gab er an wie eine Horde Wilder aus dem Busch. 5 Jahre Soldat und der Batteriechef hatte ihn 1,5 Stunden verhört und dann zur Sau gemacht. Ich bringe sie vors Kriegsgericht. Befehlsverweigerung während der Gefechtstätigkeit. Und danach musste er nach einem strengen Verweis vor der angetretenen Batterie in diesen Bunker der Dusseligen einziehen, der Schwachköpfe, der Fluchmelder.
Seinem Freund Nossack, der das Thema Luftkrieg 5 Jahre zuvor mit dem Bericht über Hamburgs Untergang überaus kühl und distanziert behandelt hatte, erläuterte Kreuder im Februar des Jahres 1953 in einem Brief seine eigenen Schwierigkeiten beim literarisch angemessenen Umgang mit der jüngsten Vergangenheit.
Lieber Nossack, ich stecke jetzt wirklich mitten in der Reinschrift meines neuen Buches und diese Arbeit reißt mich mächtig zu Boden. Ich streiche sehr viel, natürlich blutenden Herzens, aber allzu viele Reflexionen verscheuchen den gutwilligsten Leser.
Einige wissenschaftliche Zitate, etwa vom Psychiater Ludwig Binswanger, mochte der studierte Kriminologe Kreuder dann aber doch nicht gänzlich tilgen.
Zitat: Innerhalb der psychischen Reihe tritt beim Gewohnheitstrinker bald eine Abstumpfung der feineren Gefühle ein und eine sittliche Verrohung zeichnet sich deutlich ab. Binswanger. Deutlich oder undeutlich, wen ging das etwas an? Wer hatte danach gefragt, wenn die Einflüge gemeldet wurden, 4-mal am Tage? Zahnbürste, Rasierapparat, Seife, Handtuch und Zigaretten in die Taschen, eine Decke unter den Arm und ab. Und dann saß man im Gefechtsbunker und blickte auf die wandgroße Mattglastafel, Nordwesteuropa in Planquadraten. Die dicken Kreidepfeile waren die Bomberverbände. Sieht mulmig aus heute, waren mehr als 10 Verbände über der Scheldemündung. Die Fluchmelderinnen hinter der Glastafel, schwarze Kittel mit weißen Kragen, Kopfhörer um, wischten alle 3 bis 5 Minuten die Kreidepfeile aus und zeichneten neue Pfeile ein, die neue Position.
Bei allen gedanklichen und sicherlich bemerkenswerten Abschweifungen zieht es diesen Schriftsteller immer wieder schnell zum Erlebnisbericht. Denn mit grauer Theorie, allein aus wissenschaftlicher Sicht oder gar aus dem begrenzten Blickwinkel des Militärhistorikers, war dem Phänomen des Bombenkriegs, den Albträumen aus der drangvollen Enge überbelegter Luftschutzbunker und stickiger Kellergewölbe nicht beizukommen. Das ahnte Kreuder nicht nur, das befeuerte ihn als leidenschaftlichen Erzähler. Das stachelte ihn an, die Vielzahl der Augenzeugenberichte und ein gerüttelt Maß an eigener Erfahrung zu bündeln, ihnen eine literarisch überzeugende oder zumindest ein größeres Publikum fesselnde Gestalt zu geben. Schließlich galt es, einer kaum fassbaren Angst, die sich damals in der gepressten Stimme einer Luftwaffenhelferin verborgen hatte, Gestalt zu geben.
Achtung, Achtung, wir geben eine Luftlagemeldung. Feindliche Bomberverbände mit wechselnden Kursen zwischen Münster und Bremen. Feindliche Jagdverbände im Raum von Hannover. Ende der Durchsage.
Bei Kreuder in einigen Passagen des Romans »Herein ohne anzuklopfen«, nimmt die einst latente, nach Kriegsende zumeist verleugnete Angst im Wortsinn handgreifliche Formen an, wird in filmreifen Szenen anschaulich.
Und dann rumste es, sei meine armen Seele gnädig, und dann regten sie sich nicht mehr und fuhren in die Hölle ein. Rums! Der Bunker hob sich und begann zu schwingen, zu schlingern und zu schaukeln. Er hielt sich jetzt die Ohren zu, aber das Krachen und Wummern drang durch, das Heulen und Platzen. Der kleine Oberwachtmeister mit der Karbidlaterne stand reglos vor der Glastafel, leichenweiß, und 6 Fluchmelderinnen drückten ihre Köpfe an seine schmächtige Brust, an seinen schmalen Rücken, das Geschlinge ihrer Arme um seine kleinen Schultern, seinen mageren Hals. Sie weinten ohne Laut, rums!
Vom nüchternen Diagramm der Luftlagekarte bis hin zu metaphorischen Details und einer fast schon pathetisch überzogenen Symbolik zieht Kreuder, der magische Realist, alle Register der Erzählkunst und macht damit bereits in den 50ern jene psychischen Verwundungen sichtbar, deren angebliche Verdrängung Jahrzehnte später vom Kritiker Sebald moniert wird.
Es fehlt im öffentlichen Bewusstsein. Zugleich aber tragen es all diese Leute, die das entweder selbst miterlebt haben oder indirekt miterlebt haben, irgendwo subliminal, also unter der Schwelle ihres Bewusstseins mit sich herum.
Gegen dieses individualisierte Vergessen war einige Jahre vor Ausbruch der Luftkriegdebatte Walter Kempowski angetreten. Dieser Autor hatte bereits mit seiner Familienchronik Tadellöser und Wolf bewiesen, dass sich anhand von Briefen, Dokumenten und privaten Fotoalben eine durchaus literarische, in all ihrer anekdotischen Versponnenheit, aber auch repräsentative Geschichte von Krieg und Nachkrieg schreiben ließ. Nun machte sich Kempowski Ende der 90er mit seinem umfangreichen Buch Echolot daran, aus dem Stimmengewirr von möglichst vielen Zeitzeugen so etwas wie ein kollektives Gedächtnis zu rekonstruieren. Der Luftkrieg war dabei allerdings nur ein Motiv unter anderen und durchaus nicht das wichtigste Thema, wie Kempowski selbst aus seinen Erfahrungen in den Jahren nach 1945 schließt.
Und dann passiert Folgendes in dieser Zeit, wenn Sie an tief Atem holen und sagen, so, ich habe die Angriffe in Hamburg erlebt, Moment, ja, ich habe die große Flucht erlebt von Ostpreußen, da sind wir in Schnee und Eis. Und der Dritte, was hat der erlebt? Ja, ich habe 7 Jahre in Russland in russischer Gefangenschaft gesessen, da könnte ich Ihnen auch eine Menge erzählen.
So also sprach damals Volkes Stimme. Und dagegen konnten die professionellen Vertreter einer avancierten Nachkriegsliteratur, die Schriftsteller der Gruppe 47, wenig ausrichten. Allerdings, so resümiert Kempowski im Nachhinein, fehlte den Autoren um Hans-Werner Richter auch das Interesse am Thema Luftkrieg.
Warum eigentlich Bombenangriffe in der deutschen Romanliteratur nicht vorkommen, außen mal abgesehen? Ich glaube, das ist auch eine Generationsfrage. Gruppe 47, das waren doch eigentlich die Soldaten. Und die erzählten von Gefangenschaften, von Krieg.
Nun war Ernst Kreuder, 1949 von Alfred Döblin in die Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur berufen, nicht der Gruppe 47 zuzurechnen. Aber er teilte mit ihnen ein fast klassisches Schicksal. Den Militärdienst hatten diese Männer als einfache Soldaten mit knapper Not überstanden. Die einen nach langen Jahren an der Front, die anderen nach einigen Monaten als Flakhelfer in der Heimat. Im Gegensatz zu vielen jüngeren Kollegen, die nach 1945 als knapp 20-Jährige einigermaßen unbelastet ihre literarische Karriere starteten, war Kreuder von den Kriegserlebnissen schwer gezeichnet. Und er mochte wohl auch nicht an eine baldige, unbeschwerte Zukunft glauben. Das wird deutlich in seiner Korrespondenz mit Hans-Henny Jahn, dem Hamburger Orgelbauer, Dramatiker und notorischen Weltverbesserer. Bis weit in die 50er Jahre hinein geht es in den Briefen der befreundeten Schriftsteller um finanzielle Nöte und immer wieder um den Ärger mit Kollegen von der Mainzer Akademie. Ganz offiziell aber war in der Nachkriegsliteratur Optimismus angesagt. Die krampfhaft bemühte Aufbruchsstimmung gipfelte in den beschwingten Kulturbeiträgen der Wochenschau.
Die westdeutschen Buchhandlungen füllen ihre Regale für die Woche des Buches. Eine Fülle wertvoller Bücher wartet auf ihre Leser. Probleme der Lyrik, die neueste Arbeit von Gottfried Benn, Arzt und Dichter in Berlin. Friedrich Sieburg, hervorragender Stilist und Sammler französischer Antiquitäten in seiner schönen Tübinger Wohnung. In Hamburg an einem schlichten Holztisch Hans-Henny Jahn, Dichter und Orgelbauer, bei der Korrektur an seinem jüngsten Drama Die Spur des dunklen Engels. Hans-Werner Richter, Autor der Geschlagenen und Begründer der jungen Gruppe 47, wie ihn unsere Kamera und wie ihn sein Freund, der Karikaturist Meyer Brockmann, sieht.
Auf der Leinwand erschien das literarische Leben neckisch und mit operettenhafter Leichtigkeit. Und davon wurde selbst ein profunder Kritiker wie Walter Muschk angesteckt. Er mochte bittere Ironie und tiefere Bedeutung in Ernst Kreuders Roman nicht erkennen. Sein Brief an den Autor beweist es.
Lieber Herr Kreuder, an den jüngst vergangenen Abenden habe ich mit hellem Entzücken Ihr Herein ohne anzuklopfen gelesen. Und es drängt mich, Ihnen für dieses seltene geistige Vergnügen von Herzen zu danken. Das ist eine wundervoll eigenwillige, witzige und tiefe Sache. Das Thema des Buches ist ebenso kostbar wie die Durchführung mit allen ihren blitzenden Einfällen. Ungewöhnlich ist auch der Reichtum tiefsinniger Worte, die wie nebenher einfließen, und dazu ihr verhaltener, makabrer Humor.
Ganz anders Gottfried Benn. Der Großmeister schätzte den jüngeren Kollegen als Vertreter einer politisch kritischen, aber eben nicht gegen die literarischen Väter aufbegehrenden Generation. Nach der Befreiung, nach dem gewaltsamen und vor allem durch den alliierten Luftkrieg herbeigeführten Ende der Nazi-Diktatur gab es einen großen literarischen Nachholbedarf. Dass der bei Ernst Kreuder nicht im gut gemeinten Bekenntnis endete, hat der formvollendete Stilist Benn im Brief an einen Freund anerkennend vermerkt.
Lieber Herr Oelze, von Ernst Kreuder erhielt ich einen Brief. Sehr kluge Sachen drin, er findet die richtigen Stellen, die offen gebliebenen Fragen, die wunden Punkte. Antworten kann man kaum drauf, es sei denn, man wiese darauf hin, dass ein moderner Geist nicht nach den letzten Dingen fragt. Er wird schon mit den Vorletzten nicht fertig. Aber das Apokalyptische weltmännisch zu empfinden und auszudrücken, das scheint mir ein Zeichen sublimer Gegenwärtigkeit zu sein und eine Pflicht für den Écrivain und Poet.
Das allerdings schien dem stets etwas anarchisch polternden Kreuder denn doch zu viel des Guten. Die Einhaltung gediegener Konventionen hatte für ihn mit literarischer Formvollendung nun einmal nichts zu schaffen. Vor allem nicht nach jenen finsteren Jahren der Nazi-Diktatur, in denen nicht nur Bombenteppiche und Wohnblockknacker das Unterste zu Oberst gekehrt hatten.
In den Tagen des Kriegsendes hatte ich auch an unsere Gärten gedacht. Ich hatte gehofft, von nun an würde es niemand mehr wagen, öffentlich solche Es-ist-serviert-Gärten anzurichten. Nach allem, was sich zugetragen hatte, und nachdem sehr viele ihren Garten einmal von unten her kennenlernten. Im Erdgeruch, in der abgestützten Stollenhöhle, in die sie mit Stahlkassette, Koffern und Schlafdecken flüchteten, in der Gefahr, wenn oben die technischen Errungenschaften den heulenden Fortschritt ausklinkten. Es hatte sich nichts geändert. Die Luftschutzstollen wurden zugeschüttet und planiert, und die alte, geharkte Tischordnung der Tulpen und Hyazinthen wurde ungerührt weiter praktiziert.
Auf distanzierte Vorbilder wie Gottfried Benn oder den Naturlyriker Wilhelm Lehmann allerdings hatte Kreuder sich stets berufen. Doch bei seiner Lesung in Hannover ging er dann weit über deren artige Vorgaben hinaus, scherte sich keinen Deut mehr um die gesellschaftlichen Verpflichtungen eines Dichters. Nach der Veranstaltung bat man den Autor ins vornehme Weinhaus Wolf. Dort war, auf der Flucht vor dem barbarischen Tamtam nationalsozialistischer Kulturfunktionäre, der Feingeist Gottfried Benn als Stabsarzt der Wehrmacht in die innere Emigration abgetaucht. 1935 herrschte feierliche Stille, wenn Rotweintrinker vor ihrem Hochburgunder saßen. Kreuder zog nun andere Seiten auf. Er schrieb schwungvoll und provozierend zwischen die großen Namen der Weinkenner ins Gästebuch
Ernst Kreuder trank auch hier Flaschenbier.
Bier war nicht sein letztes Wort, aber zumindest wichtiges Ingredienz für Leben und Schreiben Ernst Kreuders. Kaum in Hannover angekommen, zog es ihn zusammen mit seinem Freund, dem Lyriker Karl Krolo, in eine Eckkneipe.
Die Talmimischpoke der deutschen Geschäftswelt, siehe das deutsche Wirtschaftswunder, war mir doch sehr auf die Leber geschlagen. Nächtliches Hannover, Lichtreklame, Rummel und riesige erleuchtete Schaufenster, der lockende Nepp. Wir gingen in eine Kneipe bei Karl um die Ecke, wo wir uns bei Unterberg und Bier erstmal wieder ansprachen.
Allzu eilig waren in den deutschen Städten die Schuttberge weggeräumt, die Ruinen eingeebnet, die Spuren des Luftkrieges verwischt worden. Das hat W.G. Sebald in Hannover Jahrzehnte später ganz genauso gesehen.
Ich meine, eine Stadt wie Hannover hat in ihrem Stadtbild, in ihrer Architektur ja fast überhaupt keine historische Präsenz. Also verglichen mal mit einer Stadt in Dänemark. Sie haben dauernd also vergangene Zeitalter um sich in der einen oder anderen Form. Und in Deutschland ist die Historie weitaus mehr eingeebnet als in vielen anderen europäischen Ländern.
Wo die Steine nicht mehr sprechen, da muss der Schriftsteller umso lautstärker die Stimme erheben. In das Ambiente des nagelneuen Funkhauses am Maschsee wollte der ruppig polternde Ton nicht recht passen. Und in einem Brief hat der Autor denn auch verraten, wie er sich gegen all die Aufbau-Euphorie für seine Lesung in Stimmung brachte.
Ich kaufte mir Brasilstumpen und einen Detektivroman und fuhr mit der Taxe hinaus zum modernen, eleganten Funkgebäude, setzte mich in die große Innenhalle, schaute auf den Pflanzengarten im Innenhof und las in der Bildzeitung den Bericht über einen grauenhaften Raubmord im Orient-Express, wo eine Belgierin, Eiskunstläuferin, nachts durchs Abteilfenster von dem Mörder auf die Schienen geworfen wurde. Das versetzte mich in die nötige rabiate Verfassung, um ein rabiates Stück Prosa vorzulesen.
Draußen drehen sich die hohen, glutroten Flammen vorbei, befreien sich wabernd aus Kellern und Dachböden, und über der zerrissenen und dreimal übereinander geworfenen, nicht mehr Stadt, strahlt der Nachthimmel den Brandschein der Flammenwogen, der Feuerwogen, dreht der Glutwind baumhoch, Funkenwirbel hoch.
Der laute, fast lärmende Vortrag kann leicht darüber hinwegtäuschen, dass Kreuder mehr im Schilde führte als den schnellen, überwältigenden Erfolg beim Publikum. Friedrich Rasche, Feuilletonchef der hannoverschen Presse und als Schriftsteller mit Erzählungen und Beiträgen für die Zeitschrift Akzente hervorgetreten, umriss in seiner Rezension von Kreuders früher Erzählung Schwebender Weg das tatsächliche, das wichtigste Ziel dieser literarischen Arbeit.
Hier geht es um die Frage, wie der Mensch, der aus Krieg und Chaos heimkehrt, mit der stehengebliebenen Welt, mit dem alten Leben und sich selbst fertig werden kann.
Dazu hatte sich 1953 auch Werner Warsinski geäußert, ebenfalls Mitarbeiter der Akzente. Sein Roman »Kimmerische Fahrt« erhielt den Europäischen Literaturpreis. In der Zeitschrift Merkur wurde er als bisher stärkste Darstellung kollektiver Erlebnisse gefeiert. Und 50 Jahre später in der Luftkriegdebatte nicht einmal am Rande erwähnt. Warsinski schildert die seelische Qual eines Soldaten, der mit seiner schweren Verwundung an der Ostfront besser zurechtkommt, als mit dem bloßen Gedanken einer Rückkehr in die Ruinenlandschaft seiner deutschen Heimatstadt.
Sich vor Erschütterungen sperren, die Seele abkapseln, nie außer sich sein. So versuchte ich, meiner Herr zu bleiben. Ich bestand nur ganz aus mir selbst. Nicht, dass ich aus Eigensucht diesen Unmenschen aus mir gemacht hätte. Freund wie Feind standen mir gleichermaßen nah oder fern. Beunruhigend war mir, der ich so ganz ohne Vergangenheit, fast ohne Gegenwart noch dahin lebte, nur der Gedanke, wie es einmal sein könnte, wenn ich heimkäme.
Auch Kreuder weiß um den Wert der eigenen vier Wände und gibt bereits im Romantitel »Herein ohne anzuklopfen« einen Hinweis auf seine Sicht der Dinge.
Zwei oder sechs Zimmer? Es kam nicht so sehr darauf an. Dort konnte man sich vergraben, Dort konnte man auch Gäste haben, wenn sie einem gefielen. Heute hat man darin Untermieter. Meterlang das Bettzeug aus dem Fenster. Gelächter und Gewieher, Geschwätz und Türen schlagen. Leben, das fing mal mit Wohnen an. Bücher und Aquarelle und einen Stahlstich im Flur und vor allem Stille. Geräuschlosigkeit.
In seiner einsamen Kaisermühle bei Darmstadt hörte Kreuder ganz genau hin. Nur mit diesem feinen Gespür konnte er, wenn nicht als einziger, so doch als einer der ersten, die seelische Zerrüttung im scheinbar mächtig aufblühenden Wirtschaftswunderland beschreiben.
Die meisten hat der Wecker ruiniert. Nicht der Alkohol, nicht Überarbeitung oder Ausschweifungen. Der Wecker hat sie zur Strecke gebracht. 40 Jahre unter Blechrasseln aus dem Federbett taumeln wie angeschossenes Wild. Das zerrüttet gründlich und mit Ausdauer. Nehmen Sie von allen Nachttischen der Welt heute die Wecker fort und morgen wird es still und friedlich sein.
1972, in der Nacht zum ersten Weihnachtstag, ist Ernst Kreuder gestorben. Seine Beobachtung der Menschen, die nach den traumatisierenden Erlebnissen des Krieges in der Zwangsjacke einer modernen Zeitökonomie zappelten, bleibt aktuell. Zumal W.G. Sebald dieses neurotische Phänomen Jahrzehnte später wieder neu entdeckt hat.
Dass es sich da tatsächlich um etwas Verschüttetes handelt, unter den Ruinen Verschüttetes, das stellte sich dann heraus, als dann die ersten Pressemeldungen halt in Deutschland über diese Zürcher Vorlesungen kamen. Ich habe eine ungeheure Menge Post bekommen von allen möglichen Leuten. Post jeder Art von Damen aus Wiesbaden, die nach wie vor sich als traumatisiert bekannten von diesem Erlebnis, das sie als Kind hatten, sagten, dass sie bis heute nicht damit fertig geworden seien, dass sie jetzt 72 Jahre alt seien und immer wenn der Wecker läutet, aus dem Schlaf auffahren mit dieser Panik und dass sich die Panik bis zum heutigen Tag nicht gelegt hat.
Das sind die heimlichen und meist auch verheimlichten Schrecken des gewöhnlichen, aber durchaus nicht alltäglichen Lebens zwischen Ruinen in Kellerwohnungen und Behelfsheimen. Bei deren Schilderung scheinen alle Kunstmittel zu versagen, sowohl das fotorealistische Bild als auch die umschreibende Sprache. Das glaubt zumindest der melancholische Antiheld in Wasinskis Heimkehrerfabel Kimmerische Fahrt zu erkennen.
Schutt, Glassplitter, Asche, Eisen- und Holzgerüstteile reichten an manchen Stellen über den Gehsteig hinaus bis auf den Fahrdamm, über dessen Asphalt, durch Sprengwirkungen geborsten, voller Pfützenlöcher und mancherlei Unebenheiten, ein Durchkommen recht beschwerlich war. Schon kannte ich mich auf den Längen und Breitengraden der Augenbilder in dem Planetensystem der Dinge längst nicht mehr aus. Zudem versagte die Sprache als ein Kommentar unseres Herzens bald ihren schönen, anschaulichen und erläuternden Dienst und hatte nur Annäherungswerte, wo ich doch Fixpunkte und Haltestellen des Gedächtnisses glaubte erwarten zu dürfen.
Sackgassen, wohin man schaut. Doch Ernst Kreuder lässt sich dadurch nicht entmutigen. Er steckt, geschult an Novalis, gewitzt durch Jean-Paul, bereits im März 1946 seinen literarischen Kurs ab. In einem Brief an den Schriftstellerkollegen Horst Lange schreibt er:
Ob wir einfach oder verstiegen schreiben, spielt keine Rolle. Altmodisch oder hypermodern. Es kommt allein darauf an, dass wir den Schwung haben, durch diese vermurkste Realität hindurchzustoßen in die Firmamente einer essentiellen, schwebenden, symbolträchtigen, zeitlosen Welt.
Fantasie aber, so beklagte Kreuder 1962 in seinem Essay über das Erzählen, Fantasie und Fabulierkunst waren zur literarischen Mangelware geworden.
Auch bei unseren berichtfreudigen jüngeren Autoren, Schmidt, Böll, Andersch, Walser, Grass und Jonsson, begegnen wir selten einer künstlerisch überzeugend erzählten Story, einer faszinierend erzählten Geschichte, die sich gleichsam selbst erzählt und worin sich der Autor weder mit sich selbst noch mit dem Leser unterhält. Ja, die uns durch ihre Fabel den Autor vorübergehend vergessen lässt.
Dass es nicht so sehr auf den Autor, sondern auf seine Story und vor allem die Sprache ankommt, das hat in seiner kritischen Abrechnung mit der Nachkriegsliteratur auch W.G. Sebald betont. Unter den literarischen Heroen der Moderne rügte er insbesondere Arno Schmidt. Dieser Wortakrobat und Sprachjongleur aber hatte wiederum eines gemeinsam mit Ernst Kreuder. Zentrale Passagen von Schmidts Roman Aus dem Leben eines Fauns gelten einem Bombenangriff. Und sie sind 1953 erschienen, parallel zu Kreuders Herein ohne anzuklopfen. Im selben Jahr wie Warsinskis Kimmerische Fahrt. Diese beiden Bücher lässt Sebald links liegen und konzentriert seine Kritik auf Arno Schmidts Faun.
Gewiss ist es die Intention des Autors, den Strudel der Zerstörung in der aus den Angeln gehobenen Sprache irgendwie sinnfällig werden zu lassen. Doch sehe zumindest ich nirgends das, worum es angeblich geht. Das Leben in dem furchtbaren Augenblick seiner Desintegration. Ich sehe immer nur den Autor, eifrig und verbissen zugleich, über seiner linguistischen Laubsägearbeit.
Hier das Corpus Delicti, der Bombenangriff auf eine Munitionsfabrik in der Lüneburger Heide, gesehen oder besser in Gedanken durchgespielt von Arno Schmidt.
Ein langer Pulversilo skalpierte sich selbst und ließ sein Blumengehirn übertrüffeln. Unten beging er Harakiri und wiegte oft den denkmaligen Leib über dem blutenden Schlitz, ehe er den Oberrumpf abwarf. Eine zackengelbe Kathedrale stand brüllend in der violett gefransten Nacht. So flog der dicke Turm in die Luft. Und schwarze, zappelnde Menschenfische. Ein Mädchen mit nacktem Oberkörper sprengte keckernd heran und die Haut hing ihr um die verschrumpften Brüste als spitzen Krausen. Aus den Achseln wehten ihr die Arme hinterher wie zwei weiße Leinenbänder. In der weinenden Schnattergruppe am Straßenrand wurde eine Frau verrückt. Sie krampfte die Röcke in dicken Fäusten hoch bis zum Bauch, aufklemmte den Mund, sperrhölzern und stürzte vor ihrem groben Gelhaar in die jatzenden Trümmer.
In der Zeitschrift Merkur widmete Karl August Horst noch im Erscheinungsjahr 1953 den Romanen von Warsinski und Schmidt eine Sammelbesprechung, lobte die Sprachgewalt in Schmidts Aus dem Leben eines Fauns, monierte aber:
In der Orgie einer Bombennacht wird der Hexensabbat der Sprache eigenmächtig. Da ist zu viel Brunst und zu wenig Kälte, zu viel Krampf und zu wenig Anschauung.
Dabei ist es dann geblieben, bis zur Luftkriegdebatte, in der ein Schriftsteller wie Dieter Forte das alte Problem erneut zur Sprache brachte. Forte hatte 1998, ein Jahr nach Sebalds Zürcher Vorlesung, mit dem Roman In der Erinnerung Kriegsende und Wiederaufbau aus der Sicht eines Zehnjährigen geschildert. Der Autor selbst war damals in diesem Alter, konnte aber seine Erlebnisse niemandem so recht mitteilen.
In der Sprache muss man behutsam diese Elastizität finden, dass man einen grauen Schüler, dass der Leser aber auch immer noch zur Kenntnis nimmt. Nicht?
Forte greift in seinem Roman noch einmal auf, was die Nachkriegsgeneration geprägt hat. Der existenzielle Einbruch in das Zeitgefühl durch Tage und Nächte im Luftschutzbunker.
Der Boden zittert, die Wellen kommen immer näher, die Bombenwellen. Und man kann sich kaum festhalten, man wird herumgewirbelt. Und man weiß, in der nächsten Sekunde ist man nun tot oder nicht. Fällt es ins Haus rein oder ist es nur das Nachbarhaus? Sind die anderen tot oder lebt man noch? Und wenn das dann vorbei ist, also ich meine, es ist endlos, ich kann es nicht, es ist eine Stunde, es ist endlos.
Eben diese Bedrohung durch meterweise näher rückende Bombeneinschläge, den Schrecken eines absehbaren, mit nahezu mathematischer Sicherheit voraussagbaren Volltreffers, hatte Ernst Kreuder als archaische Szene von fast überzeitlicher Gültigkeit gestaltet.
Am Pfeile entlang rutschst du unter dich und lässt die Zähne klappern und die Hände halten nichts mehr fest, weil sie tanzen wollen in der Luft. Die Hände wollen fortflattern durch den Qualm, rutscht unter dich in dem Sausen und Krachen, in dem wiehernden Wummern, in dem Pfeifen und Heulen und Donnern, rutscht in den Staubregen und Glassplitterregen, Sandregen und Glasprasseln. Meter um Meter rückt das zersprengende Krachen näher an das rattende, rüttelnde Treppendamalshaus. Ui, rum! Um euch Maß zu nehmen für den windigen Totenkittel, da bäumt sich das ehemals Haus, schwankt hoch mit euch, das Blitzen und Krachen lässt euch noch einige Meter Zeit. Die Totenzeit ist meterlos lang, ist uhrenlos weit.
So hörte sich 1954 eine Passage aus Kreuders Roman Agimos oder Die Weltgehilfen an. Aber auch im Jahr zuvor, bei der Lesung aus Herein ohne anzuklopfen, hatte dieser Autor bewiesen, dass er nicht bieder hintereinander wegerzählte. Kreuder trug seine Geschichte mit jähen Erinnerungsüberfällen, schockierenden Einschüben, grimmigen und zugleich erheiternden Parenthesen in einer Art vor, die das Zeiterlebnis in den Luftschutzkellern auch formal aufgriff.
30 Minuten dauerte der Angriff schon. Aus der Lüftungsanlage an der Decke schoss ein glühender roter Feuerstrom. 35 Minuten. Diesmal wollten sie den Regimentsbunker wirklich knacken. Damit hätten sie den Stab des stärksten Flak-Regimentes im Ruhrgebiet, das sie selbst das Tal des Todes nannten, endlich erledigt. Jede Sekunde konnten sie es schaffen. 40 Minuten. Rums! Noch einen Volltreffer auf die Kante des Bunkers. Wenn die Betondecke rums herunterkrachte, konnte man neben dem Pfeiler noch, aber der würde unter den Eisenbetonmassen zusammenknicken wie ein Schilfhalm. 50 Minuten Abstumpfung der feineren Gefühle. Die legten ihre Bombenteppiche nach Maß. Zwischen jeder Angriffswelle die Totenstille. 55 Minuten, dann hörte es auf. Angriff beendet, letzter Pulk im Abflug. Die Stadt brannte und jagte Explosionen hoch. Die Toten waren tot und die Schwerverletzten mussten aus den Bränden gezerrt werden. Sie taumelten wie mit eingeschlafenen Seelen aus dem Bunker.
Auch die mentalen Folgen des sogenannten Moral Bombing der Alliierten, die mit Absicht und strategischem Kalkül auf Wohnviertel zielten, malte Kreuder aus, als die Historiker sich zu diesem Thema noch nicht äußern mochten. Der Schriftsteller musste ihnen ins Bewusstsein rufen, wie das ist, wenn über einem die todbringende Bomberflotte kreist und Schicksal spielt.
Wie sollst du die Stunde kennen, wo es dich trifft, dass du nicht mehr hier wohnst, auf den Feldern der 100.000 niemand, der 100.000 Ungestorbenen, wo dich das Los trifft aus 100.000 Losen, ungewiss aus der Luft auf dich fällt, unhörbar, und du hast Festigung nötig, weil dir die Vorderzähne klappern, die Backenzähne zusammenschlagen vor dem, das beschlossen hat, dir die Lektion beizubringen in dieser Nacht.
Aber nicht nur seiner subjektiven Sicht hat Kreuder in dem Roman Agimos oder Die Weltgehilfen Geltung verschafft. Er hat auch auf die irrsinnige historische Dimension von Bombardements hingewiesen, die etwa beim Luftangriff auf Würzburg innerhalb einer Viertelstunde in Schutt und Asche legten, was die Menschen über mehr als 700 Jahre lang aufgebaut hatten.
Nichts mehr zum Festhalten hier oben, in dem, was nun kein Treppenhaus mehr ist und es vor 15 Minuten noch und 20 Jahre lang war. Dann ist es für einen Augenblick still. Du könntest ihn nützen, die Zähne klappern nicht mehr, das Todesgrauen ist durch die Röhren der Adern fortgezogen. Nützen, du könntest das ramponierte Schauhaus deines Lebens herrichten, das Schauhaus der Bitterkeit und des Grams, gebaut genug, 42 Jahre, gemauert lange genug, bis auf die Tränenkrüge und die schwarzen Tuchfetzen, mit denen man die Spiegel der Lebenszeit verhängt. Aber da bricht es draußen schon wieder los.
Virtuos verknüpft Kreuder die unsichtbaren Zeitlinien des Vorher und Nachher. Und es gelingt ihm, in seinen Erzählungen zu bündeln, was in den Köpfen der Zuhörer herumschwirrt, was viele fühlen und denken, aber kaum jemand öffentlich ausspricht. So wird mit Geschichten Geschichte gemacht. Das hat auch W.G. Sebald nicht anders gesehen, als er den Beitrag der Literatur zum Luftkrieg einforderte.
Die Leute erzählen einem ja auch Geschichten, die ihnen selbst erzählt worden sind. Es ist aber kein Grund meines Erachtens, irgendwelche Unterschiede zu machen zwischen diesen verschiedenen Stufen der Wirklichkeit, weil für jeden von uns es ja so ist, dass wir in unserem ganzen Gefühlsleben und in der Art, wie wir uns verhalten, bestimmt werden von dem, was sich auf diese oder jene Weise durch Lektüre oder Gespräche oder auf die eine oder andere Tour in uns abgelagert hat. Ich glaube, dass das, was mein Großvater mir bei einem Spaziergang im 54er Jahr nebenbei vielleicht mal gesagt hat, einen durchaus noch sehr wichtigen Einfluss auf mich ausüben kann.
Der mündlichen Überlieferung schien Sebald weitaus größeres Gewicht zuzumessen als jedem schriftstellerischen Versuch, den Bombenkrieg mental zu bewältigen. Darin traf sich der eloquente Kritiker jeder rein dokumentarischen Literatur auf seltsame Weise mit Walter Kempowski, dem detailversessenen Chronisten, der die Bombennächte als Schuljunge noch selbst erlebt hatte.
Sie kriechen sich irgendwo hin, dieses Pfeifen, dieses eine Pfeifen, was nur Sie meint. Denn wenn Sie es hören, dann schlägt es da auch ein. Das Pfeifen meint Sie und Sie kriechen irgendwo hin und alles krampft sich hinter Ihnen zusammen und dann kommt fast die Explosion wie eine Erlösung. Also ich meine, das sind alles Dinge, die man jungen Leuten heutzutage eigentlich gar nicht mehr erzählen kann. Das sind auch Erlebnisse, die auch nicht, überhaupt nicht tradierbar sind. In einem Buch schon gar nicht. Es gibt kein Medium. Vielleicht noch die persönliche Erzählung, glaube ich. Wenn man einem Menschen gegenüber sitzt. Das vielleicht ist die einzige Möglichkeit.
Ein Schriftsteller, das ahnte Kreuder bereits 1945, würde nicht viel mehr bewirken können als die Anti-Hitler-Propaganda auf den alliierten Flugblättern, die mit den Brand- und Sprengbomben herabgeregnet waren. Bereits 1948, 3 Jahre nach dem Ende des Luftkriegs, schreibt er an Horst Lange:
Ich bin mir bewusst, dass wir die penetrante Gleichgültigkeit der Menschen unserer Zeit nicht beeinflussen können. Selbst Bomben und Phosphor brachten dies nicht zu Wege.
Für Harry Mühlisch stellt nicht Gleichgültigkeit, sondern ganz im Gegenteil das jahrzehntelange Leiden und Mitfühlen der Ausgebombten das größte Hindernis für die literarische Bewältigung des Luftkriegs dar. Der Niederländer hat in seinem Roman »Das steinerne Brautbett« vor 10 Jahren erst die Bombardierung Dresdens aus der Sicht eines amerikanischen Bomberpiloten zum Thema gemacht und kann sich das Schweigen seiner deutschen Kollegen gut erklären.
Man sitzt mitten in einem Kummer drin. Da kann man nicht drüber schreiben, dass das wird unausstehlich und peinlich und so. Und das muss vorbei sein und man muss ganz abgekühlt sein nach, weiß ich, 10 Jahren, 20 Jahren. Dann kann man darüber schreiben.
Mit dieser Devise, kommt Zeit, kommt Rat, kommt auch die angemessene Literatur, mochte ein Erzähler wie Kreuder sich allerdings nie und nimmer abfinden. Er fand es keineswegs komfortabel, zu den brennenden Problemen seiner Zeit schweigen zu müssen und schrieb 1948 an Horst Lange:
Ich kann im Augenblick nur das beurteilen, das ich in Zeitungen zu sehen bekomme. Ich will die Hoffnung noch nicht aufgeben, dass es mit Büchern vielleicht anders sein wird. Ich bin nicht 5 Jahre im Krieg gewesen, um mich danach wieder wie früher gemütlich zu unterhalten.
Die vom jeweiligen Zeitgeist gebahnten Wege mochte dieser Schriftsteller nicht gehen. Und so war ihm später dann auch der kalte Blick des Faktensammlers zuwider. Das hatte Ernst Kreuder noch in seinem letzten Roman »Der Mann im Bahnwärterhaus« unmissverständlich deutlich gemacht.
Was lässt sich mit diesem Gerümpel anfangen? Stahlhelme, Gasmaskenbüchsen, Bajonette, Stacheldrahtrollen, Kochgeschirre, Koppel, drunter und drüber Dachpappe, Balken mit Nägelreihen, 2 Feldtelefone. Ich dachte an die Historiker. Quellenmaterial hinterher, hohe Auflagen. Sie waren nicht undankbar, die bezahlten Quellensammler. Es gab nichts, was nicht für sie wissenschaftlich unersetzlich sogenannte Geschichte hergab. Sinnlos oder stumpfsinnig, es hatte sich nun einmal zugetragen. Wahnwitz oder Unfug, Blutvergießen, jahrelang verbrannte Erde, Quellenmaterial, Phosphortod, Flammenmord, hunderttausend, Millionen zerfetzte, verstümmelte, erblindete, amputierte Kinder, Frauen und Männer, Quellenmaterial für die gewissenhaften Zeitgeschichtler.
Dass all diese Menschen, dass auch eine anonyme Masse von Bombenopfern nicht bloßes Material für die Mühlen der objektiven Geschichtsschreibung abgeben dürfe, hat auf seine sehr viel ruhigere und versonnene Art auch W.G. Sebald gefordert.
Wenn Sie zu den Leuten gehören, die mit den Verstorbenen nichts zu tun haben können, dann können Sie, glaube ich, kein anständiges Buch schreiben. Weil das ja die Geschichten sind, die erzählt werden müssen. Und in unserer heutigen Zeit mehr denn je, weil ja in diesem gerade zu Ende gehenden Jahrhundert mehr als in jedem vorhergegangenen die Leute hekatombenweise eines unschuldigen Todes gestorben sind. Sodass wir also, wenn dieser Gedanke, dass die eines gewaltsamen Todes gestorbenen irgendwann mal zu uns zurückkehren, wenn er wirklich etwas Wahres an ihm sein sollte, dann sind wir ja heute umgeben von Heerscharen, von Gespenstern.
Das hört sich nicht nur fantastisch an, sondern erinnert, ohne dass Sebald auch nur einmal den Namen nennt, an Ernst Kreuder. Der nämlich ließ in seinem bekanntesten Roman »Die Gesellschaft vom Dachboden« erwachsene Männer eine gespenstische Gegenwelt aus Träumen, Ahnungen und Visionen errichten. Nur aus diesem scheinbar weltfernen Winkel heraus, fern von den Aufgeregtheiten und kurzatmigen Erfordernissen der Tagespolitik, ließ sich noch erzählen. Denn ein guter Erzähler, das wusste Kreuder, ist zuallererst ein ruhiger Zuhörer.
Der Prozess des Niederschreibens, die Übertragung des mündlichen Erzählens in die Ausdrucksgebilde der Prosa, kann die erzählerische Unmittelbarkeit und Unbefangenheit lähmen oder zerstören. Hier begegnen wir einem der Gründe für den auffälligen Verlust der erzählerischen Begabungen unserer Literatur. Dem Schwinden der schöpferischen Erzählkunst infolge zunehmender Bewusstheit und der daraus entstehenden Verwissenschaftlichung der literarischen Ausdrucksmittel. Erklären, referieren, abhandeln und kommentieren ist nicht erzählen.
Das engagierte, politisch angeleitete oder von wissenschaftlichem Ehrgeiz getriebene Schreiben glitt über verborgene Phänomene wie die Erinnerungen an den Luftkrieg oder die Traumata der Bombennächte hinweg. Einem leidenschaftlichen Erzähler wie Kreuder dagegen öffneten sich viele dieser unbewussten Traumbezirke, bot sich ein Zugang zum verwinkelten Speicher der Erinnerungen. Das aber konnte nur gelingen um den Preis der persönlichen Zurücknahme, des Verzichts auf eine prominente Position im Literaturbetrieb und der Absage an jede marktgerechte Etikettierung der eigenen und eigenartigen Texte. Vielleicht hat man ihn deshalb Jahrzehnte später in der Luftkriegdebatte übersehen, nicht ein einziges Mal an ihn gedacht. Denn am Ende war der Autor Ernst Kreuder verschwunden, war ganz aufgegangen in seinem Werk wie jener chinesische Maler, der auf Nimmerwiedersehen in eines seiner Landschaftsbilder hineinspaziert. Ganz so, wie Kreuder es in seinem literarischen Testament, dem Essay über das Erzählen, verfügt hatte.
Wir möchten nicht mit Bildungs- oder Erziehungsabsichten beschäftigt werden. Weder mit dem heute so aktuellen politischen, noch mit irgendeinem wohlmeinenden moralischen Unterricht. Wir möchten, dass uns eine Geschichte erzählt wird, und wir möchten unsere Schlüsse selbst daraus ziehen. Der inzwischen berühmt gewordene Philosoph Ludwig Wittgenstein urteilte über den Erzähler Tolstoi: Seine Philosophie erscheint mir durchaus wahr, wenn sie in der Erzählung verborgen ist. Und wenn Tolstoi einfach eine Geschichte erzählt, macht er auf mich unendlich mehr Eindruck, als wenn er sich an den Leser wendet. Wenn er dem Leser den Rücken kehrt, scheint er mir am allereindrucksvollsten.
NDR Kultur. Im Kulturforum hörten Sie »Und als ich aufhörte, blieb tiefe Stille«. Der Schriftsteller Ernst Kreuder über die Bombennächte. Ein Feature von Jochen Stöckmann. In der Regie von Anna Hartwig sprachen Günther Schaub, Paul Matig, Ulla Ifra und Ursula Illert. Redaktion der Sendung Wendt Kessens.